Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt es euch ein bisschen bequem gemacht. Ansonsten kann gerne hinten da vorne in die Ecke euch noch ein paar Sitzkissen zuwerfen oder ihr rückt auch alle noch ein bisschen zusammen. Hier passen also mindestens noch 10 Leute hier vorne rein. Und ja, dass ihr dann gut zuhören könnt. Ich heiße Wolfgang, für die, die mich noch nicht kennen, und ich möchte heute Abend gerne etwas erzählen, wo ich glaube, dass es Gott heute Abend uns wichtig machen möchte und unser Denken und unser Handeln ein Stück weit verändern möchte. Die erste Gemeinde, die erste Christengemeinde war in Jerusalem und die ist für mich und auch viele andere Christen, die ich kenne, hat die auch immer so ein Stück weit Vorbildcharakter gehabt. Einmal hinsichtlich der Kraft Gottes, die da war. Eine Menge Leute haben sich Jesus angeschlossen, haben Neuanfang mit Jesus gemacht und sich auch der Gemeinde angeschlossen. Kranke wurden gesund gemacht und Wunder wurden vollbracht. Auch eine Sache, wo wir uns sehr nachsehen und die wir uns sehr, sehr wünschen, ja auch für die G6 Remscheid. Aber noch in einer zweiten Sache ist mir die Gemeinde in Jerusalem ein unheimliches Vorbild. Und zwar, Silke, kannst du mal die erste Bibelstelle an die Wand werfen? Könnt ihr dann mitlesen, wenn ihr Bock habt. Lukas schreibt von der ersten Gemeinde in Jerusalem: Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele. Das finde ich klasse. Sie haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Sie haben sich jede Woche getroffen, manchmal sogar täglich, haben die Predigten gehört und haben Predigten gehalten, haben Bibel gelesen und Bibel geschrieben, haben Wunder getan und haben gebetet und Lobpreis gemacht und gegessen und gefeiert. Und das alles halt auch in einer relativ großen Nähe zueinander. Und auch in vielen Gemeinden und auch bei uns manchmal geht es ja auch ein bisschen distanzierter zu. Und trotzdem waren sie ein Herz und eine Seele und haben gut zusammengehalten. Und ich glaube, sie hatten es nicht einfacher, als wir das heute haben. Da gab es auch Charaktere, die einfach nicht miteinander klargekommen sind. Da gab es auch Persönlichkeiten, die einfach schwierig waren. Da gab es Leute, die sich gezofft haben, da gab es Streit, da gab es Pöbelei, da gab es Zank, da gab es Auseinandersetzungen und trotzdem waren sie ein Herz und eine Seele. Und ein Grund, warum das so war, glaube ich, ist, dass Jesus seinen Jungs und seinen Mädels immer wieder eingeschärft hat, wie wichtig das Thema Vergebung ist. Und auch die Apostel haben das immer wieder ihren Leuten gesagt: Hey, Vergebung ist eine ganz, ganz wichtige Sache, damit wir hier zusammenhalten können. Und ich wünsche mir, dass wir auch bei uns hier, bei den Freaks, und auch der eine oder andere kommt ja auch aus anderen Gemeinden, und vielleicht wünscht ihr euch das für euch auch, dass wir ein Herz und eine Seele sind und dass es bei uns nicht nur um Sympathie und Antipathie geht. Wir haben das oft betont, auch ich habe das oft betont, dass man sich auch jetzt nicht als Christ immer dann irgendwie besonders demütig mit den Leuten treffen soll, jeden Tag zum Beten, mit denen man überhaupt gar nicht klarkommt, ja. Das kann halt auch schon eine Überforderung sein, aber vielleicht haben wir es auch manchmal ein bisschen zu sehr betont, ja, treff dich mit den Leuten, mit denen du magst, und wenn du in eine Gemeinde reinkommst, dann triffst du jemanden, ach, der ist dir sympathisch und das wird dein Freund und ihr habt das gleiche Hobby und ihr könnt über alles labern und fahrt sogar zusammen in Urlaub, dann ist das toll, ja, schön, klasse, herzlichen Glückwunsch, aber das ist ja jetzt auch nichts Besonderes, das gibt's ja in jedem Schützenverein und in jedem Tennisclub auch, und bei uns sollte es ja doch noch irgendwie etwas mehr sein, dass wir Geschwister sind. Und Freunde suchst du dir aus, Geschwister hast du. Und dass bei uns es nicht nur um Antipathie und Sympathie geht, sondern dass wir ein Herz und eine Seele sind, alle zusammen. Ja, Vergebung ist dafür wichtig, hatte ich gerade schon gesagt. Und warum ist das denn überhaupt so wichtig? Warum ist Vergebung überhaupt wichtig, einmal für die Gemeinschaft, oder warum ist es jetzt eigentlich auch für dich wichtig, dass du vergibst? Was passiert denn, wenn du nicht vergibst? Und Jesus hat dazu eine Geschichte erzählt, eine Beispielgeschichte, und die ist auch relativ bekannt. Ist das Gleichnis vom Schalksknecht. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Warum der Schalksknecht heißt, weiß ich nicht. Vielleicht hat das irgendwas mit Schalk 04 zu tun. Und dieser Mann, von dem Jesus da erzählt, war Knecht eines großen Herrn. Und er hatte ein Problem, er hatte tierische Schulden. Vielleicht 1 Million Euro, und der Zahltag war schon mehrfach verschoben worden, war jetzt endgültig fällig und er konnte sein Geld nicht bezahlen. Und jetzt war der große Herr, wollte endlich sein Geld wiederhaben und zitiert ihn vor sich und sagt: Ich will mein Geld. Und der Knecht sagt, es tut mir leid, ich habe es nicht. Es ist nicht da. Und dann sagt der Herr, okay, ich will aber jetzt mein Geld haben. Weißt du was, ich verkaufe alles, was dir lieb und teuer ist. Ich bringe alles unter den Hammer. Ich mache alles zu Kohle. Deine Frau und deine Kinder verkaufe ich auch. Und dich stecke ich in den Knast, bis du mir alles bezahlt hast, was du mir schuldest. Daraufhin der Knecht geht auf die Knie und sagt, bitte, bitte, hab Erbarmen mit mir. Hab noch ein bisschen Geduld mit mir. Ich will es dir ja bezahlen, aber ich hab's jetzt wirklich nicht. Bitte, bitte, hab Erbarmen mit mir. Daraufhin kommt es zu einer wahnsinnigen Sinneswandlung von diesem Herrn und er sagt, okay, ich steck dich nicht in den Knast, schenk dir die Freiheit und weißt du was, ich erlasse dir auch alles, was du mir schuldest. Wow. Daraufhin, dieser Typ geht von dann und trifft einen Kollegen, einen Mitknecht, der ihm eine verhältnismäßig kleine Summe schuldet, vielleicht 100 Euro. Er sieht ihn, er packt ihn, er würgt ihn und sagt, gib mir meine Knete, gib mir meine Kohle. Und der Typ sagt auch, hey, sorry, ich hab es nicht. Und geht auf die Knie und sagt, hab Erbarmen mit mir. Ich will es dir ja bezahlen, hab mir noch ein bisschen Geduld mit mir. Aber er sagt, nee, du kommst jetzt in den Knast, ich mach dich fertig. Und er steckt ihn in den Knast. Das kommt dem hohen Herrn zu Ohren und er wird echt richtig sauer. Und er zitiert diesen Schalksknecht nochmal zu sich. Und er sagt ihm Folgendes. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest du nicht auch mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird auch mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Halleluja. Ja, ist eine harte Stelle. Ich hätte die so nicht gesagt. Aber Jesus hat das erzählt. Ich möchte da gar nicht so ganz bis in die siebte Sohle drauf eingehen, aber ich möchte gerne zwei Sachen daraus sehen, was eigentlich passiert, wenn wir nicht vergeben. Zum einen bleiben wir selber auf unserer eigenen Schuld sitzen. Das ist irgendwie so ein Doppelpaket. Es gehört zusammen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Gott kann uns einfach nicht vergeben, wenn wir nicht auch vergebensbereit sind. Und wenn wir nicht vergeben, dann steht was zwischen Gott und uns. Unsere Schuld steht zwischen Gott und uns. Unsere Gebete werden nicht mehr so fließen können. Ja, unsere Beziehung zu Gott geht dadurch kaputt. Was es mit den Folterknechten so im Einzelnen auf sich hat, kann ich auch nicht genau erklären. Was ich aber weiß, ist, dass Folterknechte ja dafür da sind, um Leute zu quälen. Und genau das tut nämlich auch unvergebene Schuld auch. Sie quält nämlich uns. Sie kann einen Menschen bitter machen, fertig machen, bis hin zu Magengeschwüren und Krankheit. Diese zwei Sachen lese ich aus diesem Text heraus. Einmal unsere Beziehung zu Gott wird darunter leiden, und zwar im erheblichen Maße. Und uns selber wird es damit schlechter gehen. Aber warum fällt uns das denn trotzdem oft so schwer, anderen zu vergeben? Da kann es einmal sein, dass du vielleicht noch jede Menge Dreck im Stecken hast. Die eine oder andere Leiche im Keller hast. Und es wäre dringend mal Zeit, die an Land zu holen, das mal auszupacken, mal zu bereinigen. Und vielleicht brauchst du irgendwie auch die Schuld der anderen, um sozusagen dich selber noch zu rechtfertigen. Wieso macht der doch auch? Und der hat doch auch irgendwie die Steuererklärung gefälscht. Und ach, guck dir die doch mal an, die sind doch noch viel schlimmer als ich. Warum soll ich denn gerade? Ja, und umso schlechter die anderen sind, umso weniger fällt ja auf, wie schlecht man selber ist oder wie, ja, wie schlecht du bist vielleicht. Und ich möchte an dieser Stelle mal so ein kleines Plädoyer dafür machen, Schuld in Ordnung zu bringen. Ich selber war Schüler von der Albert-Schweitzer-Realschule in Remscheid-Lennep und hatte da eine Lehrerin, die wir öfters mal richtig runtergeputzt haben. Und auch ich habe, also ich erinnere mich noch genau an eine Szene, wo ich sie so fertig gemacht habe im Unterricht vor allen Leuten, dass ihr selber und auch mal sogar meinen Mitschülern die Spucke weggeblieben ist. Und es war echt unter aller Kanone. Und irgendwann hat Jesus mir diese Szene nochmal in Erinnerung gerufen und mir mal gezeigt, was er so darüber denkt. und wie scheiße das war, wie kacke das war. Und ich bin echt nicht stolz darauf. Im Gegenteil. Also ich würde es auch hier nicht erzählen, was ich dir gesagt habe, weil das ist echt böse. Und ich habe Gott um Vergebung gebeten. Ich habe es echt bereut. Ich habe mir selber vergeben. Und dann hat es noch ein bisschen mehr Überwindung gekostet. Dann bin ich zu dieser Frau, bin ich ins Sekretariat gegangen. Ich war da schon kein Schüler mehr. Habe dann erfahren, okay, die Lehrerin ist mittlerweile in Pension gegangen. Habe dann einen Brief geschrieben und den halt auch die Damen vom Sekretariat waren so nett und haben den weitergeleitet und habe sie um Vergebung gebeten. Und sie hat mir auch einen Brief geschrieben, dass sie mir vergeben hat. Und das war total cool. Die Sache war geklärt und irgendwie, es ging mir selber viel, viel besser dabei. Selber Dinge in Ordnung zu bringen, ist echt eine feine Sache. Wir hatten das mal eine Zeit lang, das war irgendwie auch total viele Erlebnisberichte vorne von Leuten, die Dinge in Ordnung gebracht haben, die in ihre alten Firmen oder in ihre jetzigen Firmen gegangen sind, zu ihrem Chef und gesagt haben, wo sie geklaut haben. Da gehört eine Menge Mut dazu. Und trotzdem bringt es innerlich echt eine Menge Frieden. Peace of Mind, was wir uns ja doch manchmal so oft wünschen. Eine auch unheimlich harte Sache, ich möchte es hier nochmal erzählen, um das so ein bisschen, damit euch das irgendwie auch im Kopf bleibt, irgendwie, das ist echt, es lohnt sich, die Sachen in Ordnung zu bringen. Klar, es gehört dazu, dass man Dinge bereut, es gehört auch dazu, dass man sich bei Gott entschuldigt, aber es gehört auch dazu, dass man sich bei den Menschen entschuldigt, wenn es irgendwie möglich ist, auch Wiedergutmachung anstrebt. Bei den Leuten, ich habe mich mit einem unterhalten, auch aus der Jesus-Fix-Szene, der wollte eigentlich nie Christ werden. Weil er wusste, wenn er mal Christ werden würde, dann würde eine Sache aus seiner Vergangenheit ihn nochmal einholen. Und das wollte er nicht. Und irgendwann konnte er dann doch nicht so der Liebe Gottes widerstehen und ist dann doch Christ geworden. Und Gott hat sein Leben echt verändert. Jemand sagt doch mal, wenn einer sich verändert hat durch Jesus, dann der. Er hat eine Wohnung gefunden, er hatte vorher keine. Er hat Arbeit gefunden, er hatte vorher keine. Er hat eine Frau gefunden, er hatte vorher keine. Mittlerweile hat er Kinder, die hatte er vorher auch nicht. Und nicht selbstverständlich, ne? Aber und dann kam aber irgendwann nochmal die Sache aus seiner Vergangenheit hoch. Und ich habe das in Hier und Heute erfahren. Das ist so eine, werdet ihr nicht kennen, ist so eine Nachrichtensendung. Und da wurde da gesagt, ja, ein Mann aus XY hat nach 19 Jahren einen Banküberfall gestanden. Er hätte noch ein Jahr warten müssen, dann wäre es verjährt gewesen. Und er wusste das. Es war jetzt nicht Dummheit, dass er das gemacht hat. Er war sich dessen bewusst, auch so vieles mal aufs Spiel zu setzen, was Gott ihm geschenkt hat, und er hat es gemacht. Und Gott hat auch Gnade geschenkt, also er ist nicht ins Gefängnis gekommen. Ich weiß nicht, welche Strafe er da bekommen hat, aber es kam nochmal zu einer Gerichtsverhandlung. Und in Hier und Heute habe ich das erfahren. Ja, er hat die Bibel gelesen und Jesus hat ihn mit Jesus kennengelernt und wollte das bekennen. Ja, und das kann auf jeden Fall ein Schritt sein, man selber seine eigenen Sünden bekennt, dass es fällt es einem auch definitiv oft leichter, auch anderen zu vergeben. Ein anderes großes Hindernis ist Selbstgerechtigkeit, Stolz. Dass man einfach selber denkt, man ist so cool, man hat vielleicht schon alles vergessen, was Gott einmal vergeben hat oder wer man vielleicht ohne Jesus wäre und ist deswegen irgendwie echt hart geworden. Man hat vergessen irgendwie, was man wäre, wenn man plötzlich nicht mehr seine Leistungsfähigkeit hätte. Ja, die kann ja auch von dem einen auf den anderen Tag kann die ja weg sein. Ja, die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit, die Nervenstärke, das gute Aussehen. Ja, was wäre man denn ohne das alles? Was wäre man denn auch, oder was würde denn aus mir werden, wenn ich Jesus nicht hätte? Auch der Stolz, der uns irgendwie hindert, irgendwie Dinge zu bereinigen, auch Vergebung anzustreben, Versöhnung anzustreben. Oft ist das auch irgendwie, ja, ich bin zu stolz, ja, soll der andere doch erstmal kommen. Der hat doch angefangen. Ich war beim Arzt und hatte hier dieses Shirt hier an, also diese Jacke hier an. Und mein Arzt sprach mich auf diese Jacke an und meinte, oh, schicke Jacke. Glaubst du da dran oder nur so aus modischen Gründen? Ich so, ja, ich bin ein Jesus-Freak und glaube an Jesus. Und wir unterhielten uns so über den Glauben. Das war auch relativ lustig, weil das Wartezimmer war knackevoll. Und hinterher bekam ich auch irgendwo, als ich rauskam von am Tresen, mein Rezept abholen wollte, beschweren sich da schon einige, warum dauert das denn so lange? Und die Ärzte, ich weiß auch nicht, warum das so lange gedauert hat, also keine Ahnung, machen Sie den mal Dampf da drin. Und ich so, ich sag nichts dazu. Will ja hier meinen Bruder nicht anschwärzen, weil der ist auch ein Christ. Und ich so, ja, gehen Sie auch in eine Gemeinde und so? Nee, nicht mehr, ich war mal da. Und da, aber der Pastor, der hat mir mal so einen Scheißspruch gedrückt. Nee. Und da habe ich gedacht, nee, da gehe ich nicht mehr hin. Und wisst ihr, was das Harte war? Der Pastor hat noch nicht mal angerufen. Die dumme Sau. Der hat doch genau gesehen, dass der nicht mehr kommt. Und ich habe nur gesagt, ja, aber Sie müssen doch hingehen. Jesus sagt, wenn dein Bruder an dir schuldig geworden ist, dann geh du hin und weise ihn zurecht. Zurecht wie bei Hänsel und Gretel, ne? Die verloren sind im Wald und dann kommt jemand, der weist sie zurecht. Also ja, in die richtige Richtung aufzuzeigen. Also jetzt nicht zur Sau zu machen, aber dann geh du doch hin. Geh du hin. Und und ich glaube, dass die Zahl derer, die auch schon mal diese teuflische Idee bekommen, ich bleib jetzt mal zu Hause und mal gucken, wann mich der Erste anruft. Oder ich würde dir so gerne mal einen Kuchen im Kultschock essen. Mal gucken, wann der Erste einen Kuchen mitbringt. Ich sag dann auch ab und zu mal, mal gucken, wann sie auf mich eingehen. Und ich verstehe das, Leute. Ich verstehe das, wie das ist, wenn man zu Hause ist. Es geht mir ja manchmal genauso. Und denkst, oh Mann, wenn doch jetzt mal jemand anrufen würde und mal fragen würde, wie es mir geht. Oder wenn doch jetzt mal jemand anrufen würde und mit mir Fußball spielen wollte. Und dann ruft natürlich meistens keiner an. Und die Zahl derer, die zu Hause sitzen, auf Anrufe warten, auf Kuchen im Kultschock warten, ist groß. Aber die backen und anrufen, das sind leider wenige. Wobei ich jetzt, also das ist ein etwas abstraktes Beispiel mit dem Kuchen, mit dem Anruf, das höre ich doch mal wieder. Und ich kann das so gut verstehen. Wenn Unrecht widerfahren ist, dann geh du hin. Sei nicht zu stolz dazu. Und vielleicht ist es ja auch ganz anders gewesen. Vielleicht ist es ja ganz anders gewesen. Vielleicht war der andere ja einfach an dem Tag wirklich einfach nur schlecht gelaunt. Und er hatte einen miesen Tag. Und er hat vielleicht die Kündigung bekommen. Und geht dann in den Gottesdienst und hat dich nicht gegrüßt. Und du hast es persönlich genommen. Und hast gesagt, boah, warum grüßt er mich nicht mehr? Der hat was gegen mich. Und dabei, vielleicht war es doch auch ganz anders. Lass nicht zu, dass sowas irgendwie die Sachen kaputt macht. Selbstgerechtigkeit, Stolz. Ja. Wenn das dein Thema ist, dann arbeite irgendwie dran. Dann, ja. Ein paar andere Dinge oder noch eine Sache ist mir eingefallen. Es gibt ja Leute, die einfach ein total mieses Selbstbild von sich selber haben. Genau, ein Selbstbild von sich selber. Die finden sich selber so doof und denken, dass sie so Versager sind und sind quasi gnadenlos zu sich selber. Das ist eigentlich auch schon irgendwie echt eine traurige Sache. Ein Christ, der gnadenlos ist. Und wer sich selber nicht vergeben kann oder wer sich selber nicht annehmen kann, das hängt auch so ein bisschen zusammen, Vergebung und Annahme, der kann eigentlich auch anderen Leuten nicht vergeben und er kann auch andere Leute nur ganz schwer annehmen, wer das selber mit sich selber noch nicht mal auf die Reihe bekommt. Ich glaube, dass Gott uns hier irgendwie Hilfe anbietet. Es kann mit so einem Ministry-Gebet anfangen, meistens auch gerade bei so Dingen wie so einem schlechten Selbstbild. Das ist jetzt nicht eine Sache, die mal hoppla hopp geht. Also Gott kann das vielleicht auch, aber meistens ist das ein Prozess. Und bei Vergebung kann aber halt auch ein großer Grund sein, warum dir das so schwer fällt, weil es einfach zu hart war, was dir angetan worden ist. Ich denke mal, viele von euch werden Leute kennen, die eine Menge Benachteiligungen erfahren haben und vielleicht gehört ihr selbst dazu. Vielleicht war für dich die Schulzeit eine Zeit voller Demütigung und Hänselung. Im Sportunterricht bist du der gewesen, der als Letzter gewählt worden ist. Ja. Und ich hoffe nicht, aber vielleicht hängt es dir noch nach. Mal richtig bloßgestellt worden zu sein, mal ausgelacht zu werden und die Gesichter der Leute hast du immer noch im Kopf. Weil einige haben Gewalt erfahren an Seele oder vielleicht auch an Leib, was sie hätten nie erfahren dürfen. Und das sitzt einfach total tief. Und da finde ich ja manchmal dann irgendwie wenn dann irgendwie noch so ein frommer Spruch kommt, wie von mir heute Abend, vergib, sonst vergibt Gott dir auch nicht. Dann fühlt sich vielleicht das Opfer in dem Moment dann so und denkt so, oh, toll. Erst tun die mir was an und dann kommt auch noch Gott daher, der haut mir noch einen drauf. Als wenn Gott mehr an dem Täterschutz Interesse hätte als an dem Opferschutz. Und da möchte ich einmal sagen, das ist nicht so. Das ist echt nicht so. Also auch bei solchen Sprüchen, da, das werde ich auch, das finde ich irgendwie auch mal, werde ich mal eher allergisch. Da denke ich mir, komm, lass uns eine christliche Wehrsportgruppe gründen. Diesen Punkt wollte ich ursprünglich wesentlich mehr betonen, aber ich habe dann noch im Wort geguckt, dass das nicht so kompatibel ist. Und da habe ich diesen Unterpunkt gestrichen. Aber wenn irgendwie dir echt so mieses widerfahren ist und du, das ist nicht so einfach zu vergeben, das ist einfach, der Schmerz ist zu groß, die Wunde ist immer noch, vielleicht sogar noch nach Jahren, tut das immer noch weh, dann verlass dich drauf, es gibt keinen in diesem Raum, den das so zornig macht, den das so traurig macht wie Gott, was dir angetan worden ist. Und Gott hat Verständnis dafür. Und oft ist das ja, wenn ja derjenige wenigstens noch ankommen würde und würde um Vergebung bitten, der dir das angetan hat, dann würde es dir vielleicht auch noch leichter fallen. Jesus sagt so, Petrus, und wenn einer 7-mal am Tag in dir sündigt, und er kommt aber auch 7-mal am Tag an und es reut ihn wirklich von Herzen, er bittet dich um Vergebung, dann vergib ihm. Was ist, wenn er aber gar nicht kommt? Im Gegenteil, der findet sogar vielleicht eigentlich, der lacht da immer noch drüber. Oder er ist unbekannt verzogen, ja. Vielleicht ist er sogar schon verstorben. Man kann gar nicht mehr mit ihm das klären. Oder er ist auch definitiv gar keine Basis, um mit dem darüber sprechen zu wollen. Oder es bringt dein Herz gar nicht mit, nochmal mit dem Typ sprechen zu müssen deswegen. Dann wird es ja echt ganz schön schwer, irgendwie zu vergeben. Gott hat Verständnis dafür. Und ich glaube, so der ein Punkt, um da in die richtige Richtung zu kommen, ist, sich das einmal selber einzugestehen, dass man verletzt worden ist. Dass man, ja, dass einem mieses widerfahren ist, dass der andere ein Schwein ist. Und dass man im Recht ist mit seinem Zorn. Und dann sich für einen Prozess, der oft eigentlich auch Seelsorge erfordert, und Seelsorge ist ja nicht, wenn zwei Leute sich aus der Gemeinde treffen, um über jemand Drittes zu sprechen, sondern ist ja wirklich eine Hilfe und echt was richtig Wichtiges. Wir haben auch bei uns in der Gemeinde ein Seelsorgeteam, die sind echt fitte Damen und vermitteln auch dann männliche Seelsorger, die fehlen uns noch, wo das begleitet werden kann, aber es ist ein Prozess, wo das passieren muss. Aber dieser Prozess fängt meistens an mit einer Entscheidung von dir, jawohl, ich will vergeben. Und zwar um Jesu Willen und vor allem um deiner selbst Willen, weil es dich selber kaputt macht, weil es dich selber auffrisst, weil du selber Erlösung brauchst. Mir ist das mal so gegangen, da hat das eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Wir haben hier eine Party gemacht und ich habe das auch öfter schon mal erzählt. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele da, die das schon mal gehört haben. Wir hatten hier eine Party und wir hatten hier fremd vermietet. Da war ein junger Mann, der ist 18 Jahre geworden und er wollte seinen 18. Geburtstag hier feiern. Und wir waren hochmutig und haben gesagt, ja komm, der gehört zwar nicht zu unserer Gemeinde, aber wir wollen, dass er einen geilen 18. Geburtstag hat. Wir vermieten hier den Kultschock für ihn. Wir haben ja vorher noch geputzt, wir haben alles sauber gemacht, wir haben die Technik aufgestellt, wir haben sogar noch für den Abend gebetet und für den, dass er einfach eine positive Erinnerung hat, dass es für ihn ein geiler Abend wird. Der Abend ist total eskaliert. Erst fing es an, dass hier sozusagen sich alle anderen Kultschock-Leute langsam verabschiedeten, Willi ist im Krankenhaus gekommen, hinterher war nur noch Ann und ich da. Ja, aber jetzt nicht durch Fremdeinwirkung, sondern gesundheitlichen Gründen. Und hinterher war nur noch Anne und ich da. Und dann ging das hinterher, die ganzen Bierbecher, ne, alles Teenager, die besoffen sind. Oh, furchtbar. Die alle viel zu wenig vertragen und viel zu viel getrunken haben. Und dann die Reste vom Bier, die schmecken ja nicht mehr, in unsere Sofas reingekippt haben oder über die Anlage geschüttet haben. Den Kartoffelsalat ist bei Vodopias, bei unseren Vermietern, an die Hauswand geschmissen worden. Die Sachen, die Stühle sind kaputt gegangen, eine Lampe ist kaputt gegangen. Ich hatte immer Sorge um unser Mischpult. Dann hatte ich immer ein paar Leute gesagt, hey, du verschwindest hier mal, hier hast nichts zu suchen. Dann hörte ich ja da vorne, trommelt gerade alle Leute zusammen, die wollen dich verprügeln. Und es war total scheiße. Die Polizei kam rein, jetzt ist hier die Party mal Ende, die Anwohner beschweren sich, die Anwohner, unser Vermieter. Und ich habe Angst um meine Frau, dass sie die auch noch verprügeln, die Idioten. Und die machen hier alles kaputt. Und ich habe es so gut gemeint, ich habe es echt gut gemeint. Und ich war echt sauer. Und das Letzte war, als die Polizei dann zum zweiten Mal da war und dann die Sache beendet hat, endlich den Kultschock abgeschlossen hat, spricht mich noch so ein lallender Assi an. Wo ist mein Taxi? Ich so, was weiß ich, wo dein Taxi ist? Dann guckt er mich noch an und sagt, du Abzocker. Und da war knallrot. Und ich habe echt überlegt, komm, du hau ihm eine rein. Es ist dein gutes Recht, es ist wirklich dein gutes Recht. Es ist, wenn eine Situation dafür gemacht ist, dann diese. Und, aber ich habe es dann nicht gemacht. Und abends haben wir dann gebetet. Und es war eine sehr ehrliche Gebetszeit, wie man sie nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen lassen könnte. Ich habe Gott meinen ganzen Zorn gebracht. Und ich war zornig. Ich war echt zornig. Ich hatte Angst um meine Frau. Oh, was ist das? Was muss das schlimm sein, wenn irgendwie du deine Frau nicht beschützen kannst und irgendwie die alles hier in den Arsch machen? Und das ist doch furchtbar. Ja, wir haben auf jeden Fall gebetet und es war sehr, sehr ehrlich. Auch in den Psalmen können wir das finden, wo David einfach mal der Kragen platzt und er seinen ganzen Zorn, seinen ganzen Hass mal bei Gott ablädt. Und dann steht da auch, brech ihren Kinnbacken, ihren Kinnknochen und zerschmettere ihre Kinder an den Felsen. Er ist einfach sauer und er lässt das bei Gott raus. Und das Tolle war, dass Gott, jetzt könnte man ja sagen, dass Gott erstmal sagt, oh, Wolfgang, du bist aber böse, vergib, sondern einfach erstmal war Verständnis da. Hey, du hast echt einen total miserablen Abend gehabt. Und es war keine Anklage von Gott da. Und dann hat Gott mir aber auch das Angebot gemacht, hey, Vergeltung ist vielleicht gut, aber Vergebung ist besser. Und guck dir doch mal an, wie du jetzt drauf bist. Du bist total zornig, du bist total voller Hass, du bist total bitter. Du wirst schlecht schlafen. Der nächste Tag wird schlecht. Gib die Sache doch echt einfach mir. Weil der Teufel, das ist doch der, der das, die Situation jetzt sehr amüsant findet und das richtig klasse findet, was aus dir geworden ist. Heute Morgen warst du noch gut drauf und jetzt bist du so zermürbt und so voller Hass. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt, bin ich wirklich. Und dass der Teufel jetzt, dass ich so werde, da habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Und ich habe es echt an Gott abgegeben. Und das Irre war, es hat sich etwas getan. Wir haben gut geschlafen. Ich habe auch am nächsten Tag nochmal die Gelegenheit gehabt, mit diesem Typ zu sprechen, der mir als letztes noch so gegenüberstand. Und auch da haben wir nochmal gut drüber sprechen können. Ich habe ihm das ehrlich gesagt, also ehrlich auch, was ich in dem Moment empfunden habe, dass ich auch heute Morgen nochmal überlegt habe, ob ich das wiederhole. Und dass ich mich aber lieber mit ihm so versöhnen will. Und das war okay, er hat es verstanden und es war wirklich, ich will hier kein Plädoyer für Gewalt halten, aber ich war das Opfer, nicht der, ich habe ja nicht geschlagen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Gott uns erstmal versteht und dass wir es bei ihm abgeben. Dass wir erkennen, okay, wir haben ein Recht darauf, sauer zu sein, aber wir treten dieses Recht einfach mal an ihn ab. Jetzt kommt hier ein kleiner Part. So. Eine andere Situation, damit komme ich so langsam auf die Zielgeraden. Ich war irgendwann mal im Lobpreis und hatte auch eine Situation irgendwie in meinem Leben, wo ich mich irgendwie echt mies behandelt fühlte und auch echt sauer war und auch ein klärendes Gespräch leider nicht möglich war. Und dann war ich im Lobpreis und mir ist wirklich vor Augen eine Szene vor Augen gekommen, die ich in einem Film gesehen habe. Und die hat mir viel erklärt, nämlich dass Gott mit Don Corleone viel gemeinsam hat. Don Corleone ist einer der Hauptdarsteller in dem Film Der Pate. Er ist ein liebevoller Familienvater, ein treuer Ehemann, der seine Kinder liebt und alle seine Freunde liebt, der Freundschaft will und nicht Geld, der nicht käuflich ist und der gerne sich um die Sorgen auch seiner Freunde kümmert und auch gerne Gefallen tut, der Freundschaft will und kein Geld dafür. Und gleichzeitig ist aber dieser liebevolle Familienpapa auch ein sehr, sehr mächtiger Mann, der an einem sehr langen Hebel sitzt, an dem er auch manchmal drehen kann. Der Leuten Angebote macht, die sie nicht abschlagen können. Und Gott ist genauso. Gott ist ein liebevoller Papa, der ein Herz für seine Familie und für seine Freunde hat. Und das sind wir. Aber er ist auch ein sehr, sehr mächtiger Mann, dem nicht alles scheißegal ist und der nicht nur ein großer, sentimentaler Schmuseteddy ist, dem alles Unrecht auf dieser Welt völlig egal ist. Und ganz im Gegenteil. Ups. Ich habe mal so eine Szene mitgebracht. Brauchen wir ein bisschen. Technik hat ja schon mal öfters versagt. Es blinkt. Dann ist eine Arbeit. Tja, ist auf jeden Fall ein Spannungsbogen, der jetzt hier gezogen wird. Ja, die letzte Szene von einem Gespräch möchte ich euch hier gerne noch einmal kurz live und in Farbe eben vorstellen. Da ist es halt auch so, dass einer sein Patenkind, ein Kind aus seiner Gemeinde kommt zu Don Corleone ins Büro und hat eine Bitte. Und ich habe hier nur mal so die Schlusssätze von dieser Unterhaltung. Machst du Ton auch an, ne? Ton auf DVD und dann? Du, Chris, hast du drauf, ja? Okay.
Gehst du manchmal zu deiner Familie?
Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, alles klar. Also 22:47 ist die Stelle, ne? Du spulst mal zurück. DVD hoch. Regler hoch. Alle CDs hoch. Eben hat er funktioniert. Hopp, 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 hopp. Oh, jetzt kommt. Oh, nee, nein, nein. Oh, jetzt. Oh. Völlig jetzt ist der zusammen. Völlig hinüber. Hör auf so. Oh, jetzt, ja, nee, die Szene wollte ich doch nicht. Er ist doch ein liebevoller Vater. Das macht er. Es ist ein Patensohn. Okay, ich komme mal hin.
Gehst du manchmal zu deiner Familie?
Natürlich.
Gut. Denn wer nicht wenigstens seine Freizeit bei seiner Familie verbringt, ist kein richtiger Mann. Komm her. Du siehst grauenhaft aus. Du musst gut essen. Und du musst schlafen. Dann wird in einem Monat spätestens dieses große Hollywood-Tier dir geben, was du willst.
Zu spät. In einer Woche fangen sie zu drehen an.
Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Und nun geh raus zu den Gästen, entspann dich und denk nicht mehr darüber nach. Ich möchte, dass du mir die Angelegenheit überlässt.
Okay. Danke, Vater.
Schon gut.
Aber. Puh. Ja, auf jeden Fall diese letzte Szene ist mir eigentlich so in den Gedanken gekommen, dass Gott zu mir sagt, ich möchte, dass du mir die Sache überlässt. Ich möchte, dass du mir die Sache überlässt. Möchte ich noch eine Bibelstelle auch mal bringen, die auch, wo wir vielleicht gar nicht so im Neuen Testament vielleicht erwarten. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Oder auch im Hebräer, auch eine Gemeinde, die unheimlich viel Leid gerade in dieser Zeit erfahren hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja. Wenn da Dinge sind in deinem Leben, die einfach so eine tiefe Wunde haben, ich wünsche mir, dass du es schaffst, irgendwie das an Gott abzugeben. Und auch diesen letzten Satz, ich möchte, dass du mir die Sache überlässt. Gott ist ein gerechter Rächer. Das sind wir niemals. Und dass da wieder Friede in dein Leben reinkommt und auch Friede in der Gemeinde bleibt. Ja, ein Herz und eine Seele, das wünsche ich mir. Und ja, herzliche Einladung. Ich möchte, dass ihr alle Teil der Lösung seid und nicht Teil des Problems. Ja, das waren mal so einige Gedanken zur Vergebung. Ja, Gott möchte, dass ihr ihm die Sache überlässt. Und wenn er es für nötig hält, auch mal jemanden zu bestrafen, dann wird er das tun. Wenn es dran ist. Okay. Ja, jetzt möchte ich mal die Musiker auf die Bühne bitten. Die Judith macht Ministry, wenn ihr noch mit ihr sprechen wollt. Jesus, ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen anrührst. Jesus, ich will, dass wir als Gemeinde ein Herz und eine Seele sind und dass wir einander schnell vergeben können. Und Jesus, ich bitte dich für all die Leute, die einfach wirklich Elend erfahren haben, wo das nicht mal so hoppla hopp geht, zu vergeben. Und Jesus, ich wünsche mir, dass sie da erlöst werden können, dass sie überwinden können. Und wieder Frieden finden über eine Sache und dass sie die Sachen dir überlassen können. Ja. Und Jesus, wir machen jetzt ein bisschen, wollen dir ein paar Lieder singen. Und die Zeit hast du natürlich irgendwie auch die Möglichkeit, alles zu sagen, was ich vergessen habe oder was falsch war. Ja. Amen.
Jetzt die Musik, die Zeit mit Jesus zu reden, das vielleicht auch mit ihm direkt klar zu machen mit der Vergebung. Sprecht jetzt mit Jesus darüber. Dazu soll jetzt